Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. So lautet der Monatsspruch für September. Mal nicht der Wochenspruch, sondern der Monatsspruch. Wir sind ja noch recht neu in diesem Monat und wir merken schon, langsam wird es früher dunkel, die Natur verfärbt sich langsam, der Sommer geht in den Spätsommer über. Gleichzeitig gibt es auf unserer Erde immer noch Chaos, Unfrieden, Ungerechtigkeit. Und dann ist das doch ein schöner Zuspruch mitten hinein in diese Zeit. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Und in diesem Sinne herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass wir im Livestream sicherlich Menschen dabei haben werden. Und ich freue mich, dass Tilman Schreiber heute da ist. Er wird heute die Predigt halten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich darf liebe Grüße ausrichten schon an dieser Stelle von unserem Pastor Carsten Hokema, der dienstlich in Ostfriesland unterwegs ist und die Gemeinde herzlich grüßen lässt. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten. Wir werden heute auch Abendmahl feiern. Es wird einiges los sein. Lasst uns also diesen Gottesdienst und die gemeinsame Zeit unter seinen Segen stellen. Und wenn ihr mögt, dann steht doch dazu auf, wenn ihr könnt. Gott, mache unsere Herzen groß, damit sie groß genug sind, die Größe deiner Liebe anzunehmen. Gott, mache unsere Herzen weit, damit sie alle diejenigen im Blick haben, die mit uns zusammen an Jesus Christus auf Erden glauben. Gott, mache unsere Herzen weit, damit sie denen begegnen können, die dich nicht kennen. Und so legen wir uns und unsere Gemeinschaft mit dir, Gott, an diesem Tag in deine Hände und bitten dich, segne uns. Amen. Wir wollen gemeinsam singen. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die wunderbare Weite seiner Schöpfung. Herr, ich sehe deine Welt, das ist die Nummer 486 in unseren Büchern. September bedeutet für Hamburg in diesem Jahr auch, dass die Schulsommerferienzeit zu Ende geht. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion, früher oder später, was ist besser, wer darf immer als Erster, wer immer als Letzter in die Ferien gehen. Fakt ist, jetzt geht es wieder los oder ist es schon wieder losgegangen? Und ich habe mal nachgerechnet und ich musste heute Morgen korrigieren. Also es ist schon eine Weile her. Ich bin tatsächlich vor 35 Jahren in die Schule gekommen. Das ist so lange her, das kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Und ich glaube, manch einer und manch eine von euch, wenn die jetzt anfangen zu rechnen, die werden sagen, ach du, 35 Jahre, das, naja. Da gibt es Menschen, die sind noch viel länger, schon nicht mehr oder noch viel länger ist das her, dass sie eingeschult worden sind. Und dann haben wir heute zwei Menschen hier unter uns, für die geht das jetzt so richtig los. Ich weiß, dass wir einen kleinen Jungen haben, der in die Vorschule kommt. Mikal, das bist du. Und ich weiß, dass wir ein kleines Mädchen hier haben, Jinkal, die kommt in die Schule. Und ich weiß nicht, ob ihr beiden euch mal nach vorne traut zu mir. Vielleicht gehe ich kann auch mal zu euch kommen, wenn ihr mögt. Ich habe euch nämlich eine Überraschung mitgebracht. Aber vielleicht mögt ihr braucht keine Angst haben. Ist es so, dass die Kamera jetzt sozusagen verstellt ist? Ihr seid also auch nicht zu sehen, ihr seid nur zu hören. Aber vielleicht mögt ihr herkommen einmal zu mir. Traut ihr euch? Nein, ich gehe mal hin. Das ist vielleicht einfacher. Ich fange mal bei Mikal an, wenn das okay ist. Mikal. Sag mal, gibt es etwas, worauf du dich freust, wenn du an die Vorschule denkst?
Freunde.
Freunde, auf neue Freunde. Kennst du schon Leute, kennst du schon Kinder, mit denen du zusammen in die Vorschule kommst?
Ja.
Ja? Dann wird das ja eine richtig gute Sache, wenn ihr euch schon kennt und schon Freunde seid. Glaube ich zumindest. Also das ist doch auf jeden Fall was. Bist du denn auch trotzdem ein bisschen aufgeregt, auch wenn du da schon deine Freunde kennst?
Ja.
Ja? Das darfst du auch. Ich war heute Morgen auch aufgeregt und das, obwohl ich schon 4 Wochen hintereinander jeden Sonntag hier vorne gestanden habe. Ich glaube, die Gemeinde kann mich langsam schon nicht mehr sehen, aber es ist so, es bleibt immer noch ein bisschen aufregend. Chikai, du kommst in die Schule nächste Woche, richtig? Ich nehme das mal als Ja. Und bist du auch aufgeregt?
Nicht ganz, so ein kleines bisschen.
Ein kleines bisschen. Kennst du auch schon Kinder, mit denen du in die Schule kommst?
Noch nicht.
Noch nicht. Dann wird das ja spannend, ganz viele neue Leute kennenzulernen. Gibt es etwas, worauf du dich freust?
Mhm.
Magst du uns verraten, was das ist?
Also, mein Wenn ich immer eine Freunde finde, dann macht das mir ganz glücklich.
Ja, das glaube ich. Also Schule ist ja eine Menge Lernen und viel, viel Neues kennenlernen, aber vor allen Dingen auch tolle neue Menschen kennenlernen. Andere Kinder und auch Lehrer. Lehrer sind ja auch ganz tolle Menschen, Lehrerinnen und Lehrer. Und das wollen wir ja nicht vergessen an dieser Stelle, das müssen wir nochmal sagen. Die Lehrer in der ersten Reihe gucken schon ein bisschen böse. So, und ich habe euch etwas mitgebracht, weil traditionell gibt es ja zum Schulanfang eine kleine Schultüte. Jigai, die ist für dich. Und, Überraschung, Überraschung, wir haben auch eine für Mikal. Und die ist für dich, mein Lieber, bitteschön. Und damit jetzt nicht alle anderen, ja. Und jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, es sind ja noch andere Kinder hier und es sind tatsächlich auch Lehrerinnen und Lehrer hier, habe ich gesehen. Und damit die nicht traurig sind, weil es gibt ja noch viel mehr von euch, die wieder in die Schule müssen oder dürfen und auch schon gegangen sind 2 Tage. Nicht nur die, für die es nächste Woche ganz neu losgeht. Und damit ihr nicht traurig seid, haben wir für euch alle heute etwas mitgebracht. Und ich habe 2 zauberhafte Helferinnen, Assistentinnen dankenswerterweise. Die werden mir helfen, einmal jetzt zu verteilen. Und zwar machen wir das, kommt jetzt ein bisschen Bewegung ins Spiel. Vielleicht mögt ihr einmal, die Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer dürfen alle jetzt mal hier vorne bei meinen beiden Assistenten sich etwas abholen. Oder wollt ihr nach vorne kommen? Ihr könnt auch nach vorne kommen. Ja, ist das noch besser? Das ist vielleicht einfacher vom Weg her. Genau. Also die Kinder dürfen alle mal hier reingreifen, auch die größeren Kinder. Und die Lehrerinnen und Lehrer dürfen alle mal hier, nee, ihr seid Kinder, Kinder hier rüber. Ja, auch wenn ihr euren Eltern schon über den Kopf gewachsen seid, seid ihr Kinder. Genau. Die Kinder hier, die Eltern, die Erwachsenen, also die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern in dem Falle nicht, wenn es reicht, vielleicht dann noch später für die anderen Eltern auch. Genau, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter. Sehr gut, wunderbar. So, und wenn ihr euch was genommen habt, dann dürft ihr euch gerne wieder setzen. Ja, hier kommt noch eine Lehrerin, sehr gut, genau. Richtige Tüte. Wunderbar, sehr schön. Genau, hier kommt noch eine Lehrerin. Die Lehrerin bitte hier auf die Seite. Nein, die Lehrerin bitte auf die Seite. So, die Lehrerin bitte auf die Seite, sehr gut. So, sehr schön. Vielen Dank. Es klingt schon ein bisschen wie in der Schule, ordentlich Gewusel und Aufregung. Und genau so soll es sein, so lebendig. Und ich würde gerne, ja, genau hier vorne, in der Tüte. Wir haben noch einen Schüler übersehen. Das. Genau, ich würde gerne für alle Schülerinnen und Schüler, für alle Lehrer und für die Eltern ein Gebet sprechen. Und ich weiß, heute ist das viel mit hoch und runter und Gewusel und Abendmahl, aber ich würde euch bitten, steht doch noch einmal auf, wenn ihr könnt, und lasst uns beten für all die Menschen, die mit der Schule zu tun haben. Guter Gott, Jesus hat gezeigt, Kinder sind wichtig. Und jedes Kind, das heute hier ist, ist dir ganz besonders wichtig. Erwartungsvoll gehen wir in dieses neue Schuljahr. Gib uns die Kraft, gut miteinander umzugehen, uns in deiner Liebe gegenseitig anzunehmen. Wir bitten dich heute besonders für Jikal und Vemekal, die ganz neu in die Schule kommen und auch neu in die Klasse. Lass sie in ihren Klassen und Schulen zu einer guten Gemeinschaft zusammenwachsen. Hilf ihnen nicht ängstlich zu sein, sondern froh, diesen Anfang zu erleben. Hilf auch den Eltern, guter Gott, dass sie verständnisvoll mit ihnen umgehen, mit ihnen allen, voller Freude bei Erfolgen und auch Misserfolge aushalten. Gott, mache die Schülerinnen und Schüler frei davon, nur auf Erfolg zu schauen. Schule soll kein Wettkampf sein. Hilf zu sehen, wo Hilfe und Unterstützung gebraucht werden, damit nicht jeder nur an sich denkt. Gott, gib auch den Lehrerinnen und Lehrern Freude an der Arbeit mit den Kindern und an der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, an den Begegnungen mit Eltern. Schenke ihnen gute Ideen und jede Menge Geduld, Herr. Gott, wir bitten um deinen Segen für diesen Schulanfang und für jeden Schultag wieder neu. Amen. Wir wollen noch einmal gemeinsam singen, und weil wir jetzt schon so ein bisschen in Schwung sind, singen wir ein Lied, was die Kinder bestimmt auch gut kennen, denn das ist ein Lied, was man auf der ganzen Welt singt, in Deutsch und Englisch. Wir singen es heute in Deutsch. Er hält die ganze Welt in seiner Hand.
Thank you.
Dank. Wir hatten überlegt, das Ganze mit Bewegungen zu machen, aber wir haben gedacht, wir hatten jetzt schon genug Bewegung. Und diejenigen, die noch nicht genug Bewegung hatten, ich habe ja euch Kindern jetzt was mitgegeben, was man eigentlich ausprobieren muss und womit man malen und kritzeln und schreiben kann. Und ich würde euch einladen, wenn ihr mögt, dann dürft ihr an dieser Stelle nach unten gehen, wenn ihr möchtet. Und weil wir hier oben Abendmahl feiern, habe ich da was vorbereitet für euch. Nicht, dass ich euch nach unten locken will, aber wenn ihr mögt, dann dürft ihr diesen Teller hier mitnehmen und unten auch gemeinsam ein bisschen Abendmahl feiern, wer ihr so ausprobieren seid. Genau, ich habe hier eine junge Dame gefunden, die ist so nett und bringt den Teller runter und wer mag und möchte, darf an dieser Stelle mit nach unten gehen, bis wir uns nachher wiedersehen. Heute im Johannesevangelium steht, 12. Kapitel, die Verse 20 bis 28. Adel wird uns zunächst den Text auf Farsi lesen und dann hören wir die deutsche Übersetzung sozusagen.
در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت صدای جلیل بود آمدند و گفتند ای آقا ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی‌شود. اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم، ای پدر، مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید و می گفت، آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. Amen.
Wir sind sozusagen unterwegs mit Jesus und seinen Jüngern im Raum von Bethanien und Jerusalem. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen beide zu Jesus und berichteten. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Und Jesus spricht weiter, meine Seele ist voller Angst. Soll ich da sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, denn jetzt ist die Stunde da, jetzt geschieht, wofür ich gekommen bin. Ich sage vielmehr, Vater, offenbare dich jetzt, offenbare die Herrlichkeit, für die dein Name steht. Da ertönt vom Himmel eine Stimme, die sagt, ich habe sie schon offenbart und werde sie wieder offenbaren. Vor der Predigt singen wir noch einmal gemeinsam: Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Das ist die Nummer 41 in unseren Büchern. 41, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.
Ich freue mich, seit längerem einmal wieder hier bei euch, bei Ihnen zu sein und freue mich jetzt mit euch zusammen über das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nachzudenken. Und ich bitte euch einmal, dass ihr euch jeder ein Weizenkorn nehmt und auf die Hand legt. Legt es euch auf die Handfläche, wenn ihr eins habt. Und vermutlich müsst ihr sorgfältig vorgehen, weil das Weizenkorn sonst runterfällt und dann findet ihr es vermutlich nicht wieder. Schaut euch mal dieses Weizenkorn genau an. Ich hoffe, dass alle eins bekommen haben. Es ist erstaunlich. Ich habe mal, als ich die auf die Gläser verteilte, die gezählt, weil ich dachte, es müssen ja genug sein, aber es sind wirklich nicht mal eine Handvoll. Und das sind schon 100, 150. Dieses Weizenkorn, das wiegt vielleicht mal so gerade 30 bis 40 Milligramm. Und man braucht vielleicht so 40, 50 Stück, damit daraus ein Gramm wird. Ja, was ist zu sehen? Was seht ihr? Könnt ihr, wenn ihr das Weizenkorn anschaut, sehen, dass aus einem Weizenkorn, ne, wenn das keimt und wächst, dann kommt ja eine Ähre daraus, also kommen dann so vielleicht 40, 50 Körner dabei raus. Kann man das sehen? Kann man sehen, können wir sehen, dass aus diesen 40, 50 Körnern, die aus dem Weizenkorn rauskommen, weitere Körner dann entstehen können, sodass, wenn man das mal weiterrechnet, in 4 Jahren, dann können 2,5 Millionen Körner entstehen. Das ist eigentlich total irre. Kann man das sehen? Nein, all das ist nicht zu sehen, wenn wir auf dieses Korn schauen. Und doch hätte jedes Korn, was wir jetzt hier haben, so etwa so ein Potenzial. Und das Weizenkorn lehrt uns, dass das Potenzial, also das, was mal werden kann und werden wird, von uns nicht unmittelbar gesehen werden kann. Es ist verborgen in diesem Korn, verborgen. Wir können es nicht sehen. Das Johannesevangelium, wir haben ja gerade diesen Text von dem Weizenkorn, von dem Bildwort aus Jesu Mund gehört, das in die Erde fällt, das stirbt, das heißt, es keimt und bringt Frucht. Und das Johannesevangelium verwendet dieses Bildwort zur Sinndeutung des Sterbens Jesu, seines Sterbens am Kreuz und seines Lebens überhaupt. Global betrachtet, da stirbt dort am Kreuz vor 2000 Jahren ein Mensch wie jeder andere, ein unscheinbares Leben wie das Leben eines jeden anderen, sind viele Menschen am Kreuz gestorben. Doch durch die Kraft Gottes wird Jesu Leben und Sterben zu einem Neuanfang, zu etwas Größerem. Also im Johannesevangelium, in diesem Text, den wir gehört haben, wird das Sterben Jesu als eine Verwandlung, eine Veränderung, eine Transformation beschrieben. Was für den vorfindlichen Moment, für den Moment des Sterbens eigentlich nur als Tod, als Ende, als maßlose Erniedrigung beschrieben werden kann, wird mit dem Blick auf die Frucht, die Gott daraus wachsen lässt, zu einem Neuanfang, der Gott verherrlicht. Und das sagt dieser Text ja auch, den wir gehört haben, alle, die den Weg Jesu gehen, haben Anteil an dieser Transformation, haben Anteil an der Transformation Jesu, an der Verwandlung, dass aus dem Sterben der Anfang für etwas Neues wird. Trotz dieser wunderbaren Verheißung, es ist ja eine Verheißung, wenn wir auf das Weizenkorn schauen, sehen wir nichts. Es ist einfach nur eine Verheißung, dass daraus mehr werden kann. Und wir haben natürlich viele Zeugnisse auch der Natur, in der wir dieses Schauspiel jedes Jahr neu beobachten können. Dass aus kleinen Samen Frucht wird und daraus wieder neue Samen und wieder neue Frucht entsteht. Und trotz dieser wunderbaren Verheißung, trotz all unserer Erfahrungen, auf die wir auch bauen und vertrauen, fallen uns Veränderungen im Leben schwer. Fällt das Neue schwer? Wir haben ja das gerade bei den Schulkindern auch wahrgenommen. Ja, das Neue, das macht ja auch Angst. Wir wissen nicht, was da kommt, ob wir die Freunde treffen, die wir brauchen, damit wir gut durchkommen. Veränderungen fallen uns schwer. Es fällt uns insbesondere schwer, wenn es ums Sterben geht. Jesus sagt in dem Text, den wir gehört haben, in diesem Zusammenhang, in Bezug darauf, meine Seele ist voller Angst. Sehr realistisch. Doch soll mich Gott jetzt daraus retten? Nein, sagt Jesus, Jesus ist bereit, den Weg zu gehen, damit die Transformation, damit die Verwandlung geschehen kann, damit etwas Neues geschehen kann und entstehen kann. Wenn wir mal so unsere Bereitschaft zur Veränderung betrachten und mal das Sterben, was so die Höchstform von Veränderung ist, wenn wir das mal beiseite lassen, dann stellen wir fest, dass die meisten Menschen Veränderung überhaupt scheuen. Vermutlich gehören wir, zumindest die meisten von uns hier, dazu. Ich las kürzlich einen Artikel, ein Interview im Spiegel mit dem Philosophen Stefan Klein. Der hat ein Buch dazu geschrieben, zu diesem Thema der Veränderung und warum Veränderung so schwer fällt und wie sie gelingt. Das ist natürlich immer das Beste, wenn Veränderung gelingt. Und er hat sich damit beschäftigt, der Stefan Klein, und hat herausgefunden, dass der Widerstand gegen die Veränderung mit unserem Gehirn zusammenhängt, wie unser Gehirn arbeitet. Dass das Gehirn, unser Gehirn nicht ohne weiteres optimale Lösungen akzeptiert, sondern dass unser Gehirn Lösungen bevorzugt, die unseren Wünschen und Erwartungen entsprechen. Uns wird sicher schnell was einfallen, wo nicht die optimalen Lösungen, sondern bequeme Lösungen gesucht werden. Wir brauchen nur in die Politik zu schauen, da finden wir das tagtäglich. Ich musste unwillkürlich an die Reaktion der Jünger auf die Passion Jesu denken, als die ersten Vorzeichen da waren, die ersten Ankündigungen, dass das passieren könnte, dass Jesus leiden muss. An Petrus, der sagte, das darf auf keinen Fall passieren. Bis hin zum Ende, dass er Jesus verleugnet und sagt, ich kenne Jesus nicht. Und diese Verleugnung steht in gewisser Weise für symbolisch für die Realitätsverweigerung, die Realität anzuerkennen, so wie sie ist. Und das kennen wir von uns selbst oder auch von anderen Menschen, dass wir sowas immer mal wieder an den Tag legen, dass wir Realitäten verweigern anzuerkennen. Stefan Klein hat ein ganz heftiges Beispiel aus der Medizingeschichte angeführt für diesen Widerstand gegen Veränderung und dagegen Realitäten anzuerkennen. Ja, das Beispiel lautet so, der Gynäkologe Ignaz Semmelweis hat im 19. Jahrhundert festgestellt, dass die Sterblichkeit von gebärenden Frauen so gut wie vollkommen vermieden werden konnte, wenn sich die Ärzte ihre Hände desinfizierten. Heute was völlig Selbstverständliches, aber damals im 19. Jahrhundert noch nicht. Aber seine Kollegen meinten, dass ja zu einer Geburt, dass da Eiter, Blut mit dazugehört und zu einem guten Arzt auch dazugehören und man sich nicht davor scheuen dürfe. Und so hat es Jahrzehnte noch gedauert, bis diese ärztliche Praxis, die heute selbstverständlich ist, eingeführt wurde, sich die Hände zu desinfizieren. Es sind also noch hunderttausende Mütter weiter gestorben. Also Veränderung, Realitäten anzuerkennen, fällt uns Menschen schwer, weil unser Gehirn mit Denkfehlern, mit Vorurteilen und Verzerrung der Realität arbeitet. Unser Gehirn ist bereit, sich täuschen zu lassen oder auch selbst zu täuschen. Wenn es dadurch irgendwie einfacher, irgendwie angenehmer, irgendwie ertragbarer wird, wir irgendwie weniger Energie für irgendetwas aufwenden müssen. Ich finde das spannend und frage mich, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es mit meiner Realitätswahrnehmung aus? Wie sieht es mit meiner Bereitschaft zur Veränderung aus? Gesellschaftlich spüren wir, wie sehr Veränderungen uns derzeit ereilen und daher auch Anpassungen notwendig machen. Und gleichzeitig ist der Widerstand so ungeheuer enorm. Wir wollen es nicht. Wir wollen am liebsten alles zurückdrehen. Und leider haben wir auch politische Führer in der Welt, die dieses Bedürfnis bedienen, die selbst zurück wollen, die in die Sowjetunion zurück wollen, die in ein strahlendes Amerika zurück wollen, in eine abgeschottete Gesellschaft, die zurück zum Verbrenner wollen, zurück zu Öl und Gas, aber eben zurück und nicht nach vorn. Es geht so weit, dass Realitäten, wissenschaftliche Erkenntnisse gelegentlich ganz geleugnet werden oder einfach Falschnachrichten und falsche Behauptungen verbreitet werden. Doch nicht nur gesellschaftlich, auch gemeindlich. Im gemeindlichen Kontext fallen uns Veränderungen schwer. Bei der Sitzung des Hamburger Verbandes im November letzten Jahres, in der wir uns ein zweites Mal über die Zukunft des Hamburger Verbandes unterhalten haben, wurde geäußert, eigentlich müssten wir als Hamburger Baptistengemeinden uns zusammentun. Eigentlich müssten wir fusionieren. Aber das wollen die Gemeinden nicht. Das wird nicht gelingen. Der Widerstand dagegen ist zu groß. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass diese offene These, diese offene Aussage zu einer sehr lebendigen Diskussion geführt hat. Und sie hält auch noch an, die Diskussion. Es beschäftigt uns im Verband noch weiter. Wo stehen wir eigentlich und was ist dran? Sind wir bereit zu Veränderung? Die Gemeinde Hamburg-Rahlstedt, in der ich von 2010 bis 2013 selbst als Pastor gearbeitet habe, die hat zum 31.12.2024 ihre Pforten geschlossen. Jetzt steht da ein unbewohntes Gemeindehaus, das zum Verkauf steht. Ich bin als Finanzverantwortlicher der Gemeinde Hamburg-Fußbüttel auch mit an dem Prozess beteiligt. Und es beschäftigt mich, wenn ich durch dieses unbewohnte Gebäude gehe, wo noch die Spuren des geistlichen Lebens noch sichtbar sind. Da kann man noch sehen, wo der Kindergottesdienst gemacht wurde. Da ist noch der Gottesdienstraum, so wie er verlassen wurde. Und die Pflanze, die da vorne steht, die ich ab und zu gieße, die hat sogar noch mal geblüht. Das beschäftigt mich und ich frage mich dann, wie wir diese Sterbeprozesse, wie wir sie geistlich durchleben und deuten können. Oder sagen wir einfach, betrifft uns ja glücklicherweise nicht, hier läuft es ja noch. Das Bild vom Weizenkorn, ich weiß nicht, ob ihr euer es noch auf der Hand habt, das Bild vom Weizenkorn ist für mich eine Antwort, eine geistliche Antwort auf diese Frage, wie sind eigentlich Sterbeprozesse auch von Gemeinden und in unserem Leben, wie sind die eigentlich zu deuten? So auf der Hand ist nichts zu sehen, doch wenn das Weizenkorn in der Erde keimt, wenn es stirbt, dann kann es Frucht bringen. Das würde bedeuten, dass es meine, dass es unsere Aufgabe ist, Jesus darin nachzufolgen, unser Leben, auch das Gemeindeleben, so in Gottes Hand zu legen, dass wir es freigeben und ihm auf dem Weg zum Sterben nachzufolgen. Es ist unsere Aufgabe, das Sterben zu lernen, bereit zu werden für Veränderungen, für die Verwandlung ins Neue, für Transformation. Und zwar nicht erst am Ende des Lebens, wo wir sagen, ja klar, wenn ich dann mal 80 oder 85 bin, klar muss ich mich dann aufs Sterben vorbereiten. Nicht erst am Ende des Lebens, auch nicht erst am Ende eines Gemeindelebens, sondern bereits jetzt im Vollzug unseres Lebens. Mit Blick darauf, dass Gott etwas Neues hervorbringen wird, fällt es bei aller Trauer vielleicht doch etwas leichter, Altes auch dran zu geben, zu wissen, Gott will Neues schaffen und will sich darin verherrlichen und offenbaren. Ich gehöre selbst jetzt langsam auch zur älteren Generation, die sich nach meiner Einschätzung eher ungern auf Veränderungen einlässt. Neue Musik, neue Lieder, neue Menschen. Nein, sagen wir Älteren, wir sind doch zufrieden mit dem, was wir haben und was wir erreicht haben, was wir kennen. Es sollte lieber so bleiben, wie es ist. Ja, das ist das Vorrecht der älteren Generation, die Traditionen zu pflegen. Doch Jesu Rede vom Weizenkorn mahnt uns zum Nachdenken. Er sagt in diesem Text, hängt euch nicht zu sehr dran. Wem sein Leben, also seine Traditionen, Gewohnheiten, das Erreichte, die Erfahrungen, wem das über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wer bereit ist, sich dran zu geben, sich in Liebe hinzugeben, der wird es bewahren bis ins ewige Leben. Also, ihr Älteren, wie wäre das, wenn gerade wir Älteren in unseren Gemeinden die Veränderungsbereitschaft neu entdecken? Wenn wir entdecken, dass, ja, dass es auch gut ist, wenn sich Dinge verändern. Und wenn wir den Ruf Jesu umsetzen, der ja lautet, kehrt um, denkt neu, befreit euch von Denkfehlern, befreit euch von alten Beurteilungen, befreit euch von Realitätsbeschönigungen oder Verdunklungen und folgt mir auf dem Weg in die neue Welt. Folgt mir auf dem Weg in die neue Welt, sagt Jesus. Werdet bereit zum Sterben, wie das Weizenkorn, in dem ihr euch bereit macht für Veränderungen, vielleicht sie sogar mitgestaltet. Die Rahlstädter, die haben ja einen selbstbestimmten Punkt gesetzt. Die haben gesagt zum 31.12., wir hören jetzt auf und jetzt schließen wir und den Weg freigemacht für Neues. Noch ist es nicht sichtbar. Ich weiß auch noch nicht, was da Neues werden wird. Aber das ist Rahlstedt. Was ist für uns dran? Was ist für dich dran? Was ist für die Gemeinde Altona dran? Mit diesem Wort Jesu vom Weizenkorn, das nur Frucht bringt, wenn es keimt, wenn es stirbt. Damit ist ein Impuls gesetzt, über uns selbst nachzudenken. Wie bereit bin ich für Veränderungen? Wo will ich was verändern? Wie bereit bin ich, den Weg für Neues freizumachen, sei es in meinem Kopf, sei es in meinem Herzen, sei es in meiner Geldbörse, sei es in meinen Plänen, in meinem Glauben, in meiner Liebe? Ist doch nie zu spät, nochmal was Neues in mich hineinzulassen. Bereit zum Sterben, als Bereitschaft zur Veränderung, als Bereitschaft, den Weg freizumachen für etwas Neues, was Gott schafft. Das Sterben macht traurig, ja. Beerdigungsfeiern sind keine spaßige Sache. Und auch mit Blick auf das Leiden und Sterben Jesu, was wir jetzt gleich ja auch im Abendmahl nochmal in besonderer Weise feiern, auch mit dem Blick darauf spüren wir etwas von der Traurigkeit über die Schwere, über den schweren Weg des Leidens Jesu, über den schweren Weg Gottes in dieser Welt. Es ist kein leichter Weg. Wir spüren etwas von der Schwere, mit der uns Sterben und Tod auch belasten. Aber durch Jesus und an Jesus lernen wir, dass wir hoffen und darauf vertrauen dürfen, dass das Sterben durch Gottes Kraft eine Verwandlung werden kann, dass etwas Neues entstehen kann in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde. In unserem Leben kann durch Abschied etwas Neues entstehen, neue Entwicklungen werden möglich, neue Perspektiven tun sich auch auf. Auch für Gemeinden können sich neue Perspektiven auftun, wenn wir bereit sind zu keimen und zu sterben. Dann geht es nicht einfach nur um die Verlängerung dessen, was wir schon kennen, sondern um den Platz für das Neue, das Gott bewirkt, wenn wir uns ihm in Liebe hingeben, dass er sich offenbaren, dass er sich an uns offenbaren und verherrlichen kann. So sind wir heute Morgen gefragt, sind wir bereit für Veränderungen? Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen als Diener, indem wir Veränderung annehmen und gestalten und auf Gottes verwandelnde Kraft vertrauen? Wenn wir uns wie Jesus in Gottes Hand legen, dann wird Gott Neues hervorbringen. Das ist die Verheißung. Neue Liebe, neues Vertrauen, neue Hoffnung, neue Zuversicht, neues Erbarmen, neuer Mut und die Bereitschaft, unser Leben ihm zu geben, Gott zu geben, dass er mehr daraus machen kann, dass Frucht entsteht. Amen.
Thank you.
Vielen Dank. Jetzt sind wir eingeladen an den Tisch des Herrn, an Jesu Tisch, der, als er mit seinen Jüngern die letzte Mahlzeit einnimmt, seinen Jüngern sagt: Mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl, das Passamahl, einzunehmen. Ich bitte, dass die Diakone und Diakoninnen mit nach vorne kommen schon einmal. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann bekommen als erstes wir etwas. Jesus gibt sich uns hin, Gott gibt sich uns selbst, gibt seine Liebe, bevor wir gefragt sind. Gefragt sind: Bist du bereit? Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Bist du bereit, mir nachzufolgen? Und so sind wir herzlich eingeladen, dieses Mahl, sein Mahl, zu uns zu nehmen. Und Jesus, als er das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, sagte, nahm das Brot, er dankte und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und wir wollen dafür jetzt danken und ich bitte euch dazu aufzustehen.
Herr, du fängst immer wieder neu mit uns an. Als du am Kreuz für uns starbst, hast du mit der ganzen Menschheit neu angefangen. Und das dürfen wir heute für uns ganz persönlich nehmen. Daran erinnert uns das Zeichen des Brotes. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Christi Leib für dich gegeben. Lass uns das erste Mal das Lied 151, Wir preisen deinen Tod, zusammen singen. Jesus nahm nach dem Mahl den Kelch und sagte seinen Jüngern: Dies ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns für den Kelch danken.
Ja, lieber Vater, genauso wie jedes Korn, das in dem Brot steckt, das wir gegessen haben, genauso ist es auch mit jeder Traube gegangen, bei dem Kelch, den wir jetzt trinken. Und es ist etwas Neues daraus geworden. Und das gilt auch für jeden von uns, die wir hier sitzen. Keiner von uns wäre hier, wenn du nicht bei uns etwas neu gemacht hättest. Und wenn es uns oft schwerfällt, nach vorne zu schauen, auch wenn wir etwas Neues wollen, aber Veränderungen so ablehnen, so lass uns doch darauf vertrauen, aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, dass du es gut mit uns meinst, dass du mit uns gehst und dass wir im Vertrauen auf dich nach vorne schauen können, weil du bei uns bist und weil du uns täglich erneuern willst. Hab du Dank dafür, dass das so ist und dass wir daran glauben können, dass du immer bei uns bist. Amen.
Der Kelch des Heils, der Kelch der Erlösung, der Kelch der Erneuerung gegeben für dich. Lasst uns noch einmal das Lied 151, wir preisen deinen Tod, noch einige Male ruhig auch wiederholend singen.
Bevor wir Fürbitte halten, ein Hinweis: Es ist seit einiger Zeit so, dass wir an den Abendmahlsonntagen die Möglichkeit haben für ein persönliches Gebet. Steffi Eggers-Markuch wird nach diesem Gottesdienst dafür zur Verfügung stehen. Hier oben im Gottesdienst, da könnt ihr sie ansprechen. Und seid herzlich eingeladen, wenn euch ein persönliches Gebetsanliegen, wenn ihr das erlebt, dabei habt oder euch das bewegt, dass ihr Steffi ansprecht. Und die persönlichen Themen, die sind vielleicht eine ganz gute Brücke, Tillmann, für dich. Du stehst hinter mir, genau. Noch ein paar Sätze zur Beratungsstelle zu sagen, denn das ist uns ja auch immer ein Anliegen. Ihr habt sehr persönliche Themen, für die ihr arbeitet, mit denen ihr arbeitet. Und eure Arbeit ist uns auch immer ein Gebetsanliegen. Deswegen die Möglichkeit jetzt vor der Fürbitte für dich, ein bisschen was dazu zu sagen. Wolfgang Pfeiffer wird dann mit uns die Fürbitte halten.
Ja, die Beratungsstelle ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Und wir haben das auch ein bisschen gefeiert. Und feiern es immer noch. Ich habe noch mal Infobriefe mitgebracht für diejenigen, die noch Interesse haben, mit, wie ich finde, guten Artikeln zum Thema gesehen. Dass wir gesehen werden, dass Gott uns sieht, dass wir auch in der Beratung gesehen werden. Wir brauchen das, als Menschen gesehen zu werden, sonst gehen wir ein. Wir feiern das Jubiläumsjahr mit Themenabenden zu den vier Grundgefühlen. Der Freude, das war im Juni. Der Wut, das wird jetzt im September sein, am 17. September. Das Gefühl der Wut in der Gemeinde Billstedt. Wir gehen an die einzelnen Standorte, wo wir Beratung machen. Am 17.09. 19 bis 21 Uhr, Pastorin Maike Böhl wird dazu ein bisschen einen Impuls geben, aber wir werden auch miteinander ins Gespräch kommen. Wer daran teilnehmen möchte, herzlich eingeladen, aber wir bitten um eine kurze Anmeldung. Man kann das telefonisch tun oder über unsere Homepage. Ich habe noch diese Flyer mit, hinten steht das drauf, das ist auch ein QR-Code, ist also ganz einfach, um zu sagen, ich möchte dabei sein, dass wir ein bisschen wissen, mit wie vielen Leuten wir rechnen können. Wir haben schon so etwas über 20 Anmeldungen und freuen uns, wenn noch Leute dazukommen. Dann im Oktober sind wir hier bei euch in der Gemeinde am 14. Oktober, 19 bis 21 Uhr, zum Thema das Gefühl der Angst. Und wir haben Psychiaterin Dr. Angelika Freund gewonnen. Sie arbeitet im ZPG von der Immanuel Albertin Diakonie, mit der wir zusammenarbeiten. Und ich bin gespannt, wie der Blick einer Psychiaterin auf dieses Gefühl, das Gefühl der Angst, aussieht. Und Im November gehen wir dann in die Auferstehungskirche in Fuhlsbüttel am 18. November, ebenfalls 19 bis 21 Uhr, immer so 2 Stunden, zum Gefühl der Trauer. Das sind die 4 Grundgefühle, Freude, Wut, Angst und Trauer, die eigentlich die meisten unserer Gefühle widerspiegeln. Ja, das ist das, was uns beschäftigt. Wir haben auch noch Kapazitäten. Menschen können zu uns in die Beratung kommen. Wir haben ein ganzes Team von Beratern und Beraterinnen mit kompetenten Ausbildungen. Wer das Gefühl hat, ich könnte mal ein Gespräch gebrauchen, gerne übers Anmeldetelefon sich anmelden oder über die Homepage, da gibt es ein Kontaktformular. Jeder und jede ist bei uns mit seinem oder ihrem Anliegen willkommen. Soweit mal. Und ich freue mich, danke für eure Unterstützung, die ihr als Gemeinde uns gebt. Wir sind ja auch hier in diesen Räumlichkeiten mit Beratung, aber eben auch finanziell, dass ihr uns unterstützt. Und ganz, ganz wichtig, das Gebet, die innere Verbindung. Ja, danke Wolfgang, dass du jetzt für uns betest.
Und wenn wir nach dem Gottesdienst unsere Kollekte zusammenlegen, dann ist die heute für die Beratungsstelle bestimmt. Zur Fürbitte lasst uns noch einmal aufstehen. Guter und gerechter Vater, wir danken dir für deine Hinwendung zu uns Menschen. Noch leben wir in einer Welt, die gezeichnet ist von Krankheit und Vergeblichkeit, von Elend und Trauer, von Unrecht und Unterdrückung. Mit deiner Verheißung aber stiftest du Hoffnung und befreist uns zu Geduld und mutigem Einsatz. Öffne uns die Augen für deine Wunder. Öffne uns die Ohren für die Not unserer Tage. Lasst dieses Weizenkorn in uns keimen und Frucht bringen, so wie wir es heute gehört haben. Wir bitten dich für alle Menschen, für die, deren Leben heil ist, und für die, die im Schatten stehen. Für die Fröhlichen, dass ihr Lachen auch anderen Freude macht. Für die Traurigen, dass sie neuen Lebensmut fassen. Für die Gesunden, dass sie ihre Möglichkeiten nutzen können. Für die Kranken, dass sie der Schmerz nicht bitter macht. Für die Mutigen, dass sie nicht nachlassen im Widerstand gegen Ungerechtigkeit. Für die Ängstlichen, dass sie sich nicht verstecken müssen, sondern die Freundschaft der Mutigen finden. Für die Lehrenden, dass sie die Kinder achten und respektieren. Für die Schüler und Schülerinnen, dass sie bereitwillig und gern lernen. Wir bitten heute besonders für alle Beratenden, dass sie immer das Wohl der Klienten im Blick haben. Für alle, die Beratung suchen, dass ihnen geholfen werden kann. Guter und gerechter Vater, in Fröhlichkeit und Traurigkeit, in Gesundheit und Krankheit, bei Mut und Angst, in Lehre und beim Lernen, beim Beraten und beraten werden. Lass unser Leben an Tiefe und Reife gewinnen und sich öffnen für dein kommendes Reich. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden, den Frieden, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Der Friede bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Und hier kommen die Bekanntmachungen für den heutigen Sonntag. Achtung, es wird etwas länger. Nach den Bekanntmachungen sammeln wir unsere Kollekte ein. Am Montag ist wieder Tischtennis und am Dienstag trifft sich um 18.30 Uhr unser Vorstand online. Am Mittwoch ist um 17 Uhr das Sprachcafé und um 18 Uhr ist wieder Feierabend. Und um 19 Uhr am Mittwoch ist es wieder soweit. Musik im Suttnerpark. Der Park wird rocken und zwar diesmal mit Dr. Meier. Er lädt ein zur Sprechstunde Mittwoch ab 19 Uhr vor unserer Kirche. Am Donnerstag ist wieder das Friedensgebet in der ökumenischen Kapelle in der Hafen City. Achtung, neue Uhrzeit, 19 Uhr. Und am Samstag ist es dann soweit. Wir feiern das Bertha-4-Fest mit der ganzen Nachbarschaft. Wer einen Flohmarktstand anmelden möchte, melde sich bitte bei Carsten Hokema oder anmeldung@christuskirche.de. Wer mitarbeiten möchte, zum Beispiel bei der Hüpfburg, der melde sich bitte bei anmeldung@christuskirche.de oder bei Carsten Hokema. Wer noch einen Kuchen beisteuern kann zum Buffet, der melde sich bitte bei anmeldung@christuskirche.de oder bei Gabi Sobiella. Also, wir brauchen wirklich noch jede Menge helfende Hände, auch für den Auf- und Abbau. Bitte meldet euch über anmeldung@christuskirche.de oder bei Carsten Hokema. Und da Carsten Hokema heute persönlich nicht anwesend ist, nimmt auch Jonas Eisenmann eure Mitarbeitsangebote gerne entgegen. Am kommenden Sonntag werden wir dann Rebecca Fredriksson zu Gast haben. Sie wird vorlesen und ein wenig erzählen über ihren Roman Ausgewiesen, über die Anfänge des schwedischen Baptismus. Das war eine harte Zeit. Nach diesem Gottesdienst, in dem es in der Predigt auch um das Thema Verfolgung und Flucht geht, werden wir eine Gemeindestunde haben. Die Themen sind vielfältig, schön, belebend und einfach klasse. Herzliche Einladung, dabei zu sein, mitzudenken, mitzuentscheiden, einfach Gemeinde gestalten. Ja, und es hilft nichts, wir müssen schon einen kleinen Blick in die übernächste Woche werfen. An dem Montag, dem 15., werden sich die Musikerinnen online treffen. Das dann folgende Wochenende hat es in sich. Von Freitag bis Sonntag wird sich bei uns die Gesellschaft für freikirchliche Theologie und Publizistik treffen. Glaube, der nach Einsicht sucht. Die jährliche Tagung findet dieses Jahr bei uns statt. Am Samstag findet dann ab 19.30 Uhr auch bei uns in der Kirche die Nacht der Kirchen statt. Jan Priemke wird zu Gast sein. Er wird begleitet von Robin Zabel und es gibt ein Vortrags- und Mitsingkonzert. Herzliche Einladung, an diesem schönen, besonderen Abend dabei zu sein, 19.30 Uhr. Zu Gast werden auch einige Referenten und Referentinnen sein, die bei der Gesellschaft für Freikirchliche Theologie und Publizistik dabei sind. Und sie werden Rede und Antwort stehen über die Bedeutung der täuferischen Theologie in der Gegenwart. Ja, und dann kommt der Sonntag. Kein Gottesdienst am Morgen bei uns, aber um 14 Uhr der Festakt mit dem Bundespräsidenten. Dann der Marsch zu den Mennoniten und um 16 Uhr ist in der Mennonitenkirche der ökumenische Gottesdienst. Und dann abends wird bei uns noch einmal gefeiert. Man muss sich dazu anmelden, wer es noch nicht getan hat. Jetzt wird es aber Zeit. So, und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und haben 3 Minuten und 25 Sekunden an Bekanntmachung gut überstanden. Bekanntmachungen sind auch auf der Website zu finden.
Während wir die Kollekte einsammeln, verabschieden wir uns von all denjenigen, die im Stream live dabei waren oder später diesen Gottesdienst mit uns feiern. Ihr habt eine gute Zeit hoffentlich mit uns gehabt, so wie wir auch. Heute alles ein bisschen länger. Letzte Woche waren wir so schnell, da dürfen wir diese Woche ein bisschen überziehen ist ja nicht richtig, also eigentlich ist es ja eine Freude, wenn wir so viel gemeinsame Zeit miteinander verbringen.